Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Was denken Sie, wie hoch ist der Altersdurchschnitt bei Instagram? Die meisten Nutzer von Instagram sind immer noch recht jung, 16 bis 39 Jahre alt sind die meisten dort, aber die Anzahl nimmt ab. Es sind eher die jüngeren Leute, die das Netzwerk verlassen. Nur die Gruppe der Ü-60-jährigen User nimmt nicht ab. Und der Altersdurchschnitt, der könnte jetzt noch höher werden.
My name is Werner Herzog. I've been asked, why am I not present in the media, in the social media and so, but I'm not using a cell phone or anything like that. But I had the feeling I should share work and everyday things with you. And so I'm opening an Instagram account for you.
Werner Herzog, der deutsche Filmemacher, 82 Jahre alt, international ein Star, hat nun auch seinen eigenen Instagram-Account. Er steht da mit Pulli im Garten und grillt sich ein Steak, deswegen knistert der Ton auch so. Er sagt, er hatte noch nie ein Smartphone, aber will jetzt doch mal teilen, woran er so arbeitet. Und da zeigt er unter anderem auch auf seinem Account, wie ihm in Venedig der Goldene Löwe für sein Lebenswerk überreicht wurde. Die Filmfestspiele in Venedig sind gestern nämlich eröffnet worden und wir hören unter anderem, wie der italienische Eröffnungsfilm ankommt. Und wir sprechen gleich mit dem deutschen Oscar-Gewinner, der Studenten-Oscars. Gestern wurden die Preisträger für die Studenten-Oscars bekannt gegeben und einer geht auch nach Deutschland. Der Regisseur Tobias Eckerlin gewinnt einen Studenten-Oscar mit seinem animierten Kurzfilm A Sparrow's Song. Eine ältere Frau findet da einen halbtoten Spatzen, will ihn aufpäppeln und das im Luftschutzbunker in London während des Zweiten Weltkriegs. Frau und Vogel bauen eine Beziehung auf, in dem der Spatz zum Klavierspiel der Frau beginnt zu trällern. Ein animierter Kurzfilm um die 9 Minuten entstanden an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Gewinner und Filmemacher. Hallo, Tobias Eckerlin.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie wird man eigentlich Studenten-Oscar-Gewinner? Also, wie kommt man da hin? Darf man da einfach seinen Film hinschicken?
Oh, das ist ja eine Frage tatsächlich.
Ja, wie haben Sie es denn geschafft?
Aus. Klar, man kann sich da dann natürlich schon mit seinen Abschlussarbeiten so ein bisschen bewerben, sage ich mal. Ne? Also man kann es dann schon hinschicken. Mhm. Und da gibt es dann halt natürlich einen etwas längeren Prozess, wo dann halt so Mitglieder von der Academy die Arbeiten dann sichten und dann so im Laufe der Zeit quasi entscheiden, was dann weiterkommt. Da gibt es ja eine Longlist, eine Shortlist und jetzt letztendlich dann die Gewinner.
Ja, genau. Sie haben über 3000 Einreichungen, gab es wohl auch, und Sie haben es geschafft. Und diese Geschichte, die Sie zeigen, die handelt von einer Freundschaft zwischen Frau und Spatz im Zweiten Weltkrieg in London. Wie sind Sie denn zu der Story gekommen?
Ja, tatsächlich basiert das ja auf wahren Begebenheiten. Also wir nehmen da echt Inspiration quasi von Claire Kipps, die echte Person hinter der Geschichte, die auch tatsächlich zu der Zeit in London gelebt hat und auch einen Spatzen gefunden hat. So in der echten Geschichte hat sie den tatsächlich für 12 Jahre behalten. Also das ging dann doch ziemlich lange. Genau, und wir sind da so ein bisschen, also ich sag mal so, die Ursprungsidee war eigentlich so eine Illustration von einem toten Vogel, was da so in der Kunstgeschichte auch ein wiederkehrendes Motiv ist. Und ich bin da so ein bisschen hängen geblieben, weil ich das sehr poetisch und melancholisch fand. Und ich wusste, dass ich irgendwie aus dem Bild was machen möchte. Und ja, in der Ideenfindung bin ich dann so ein bisschen über das Tagebuch gestolpert, habe das gelesen und das ja hat mich komplett umgehauen und dann war das eigentlich klar, dass ich daraus was machen möchte.
12 Jahre lang hatte sie den Vogel und jetzt auf knapp 10 Minuten runtergekürzt und dieser Vogel in ihrem Film, der ist ja auch ganz naturalistisch animiert, also keine, ich sag mal, Comic-Animation oder eine 2D-Animation, sondern sehr atmosphärisch. Man sieht auch die Rillen auf den Fingernägeln der Frau, die Adern auf der fleckigen Haut, viel Licht. Wieso haben Sie sich im Film oder auch im Studium für Animation entschieden?
Also zum einen ist Animation ja schon irgendwie ein sehr spezielles Medium, weil es zum einen ja ein sehr langsamer Prozess ist, wo man sehr viel Zeit sich nimmt und eigentlich nichts dem Zufall überlassen wird. Und das liegt mir eigentlich sehr von der Art zu arbeiten. Ich mag auch Animationen, weil sie sehr konsistent ist. Ne? Man kreiert ja so eine Welt, die dann nach gewissen Regeln funktioniert. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man halt was ganz Schönes sehen und ist nicht so abgelenkt von, ob das irgendwie reinpasst oder nicht. Und das mag ich ja sehr an Animationen.
Und im Abspann Ihres Filmes habe ich auch zig Namen von ganz vielen Leuten gelesen, die am Film mitgewirkt haben. Ich glaube, allein 16 Stück nur für die Animation. Wie macht man das als Student?
Ja, mit sehr viel rumsprechen und organisieren. Aber tatsächlich, ja, also ich meine, das ist, wie schon gerade gesagt, Animation ist ein sehr langsamer Prozess. Auch Computeranimation ist ja eigentlich wirklich Bild für Bild entsteht das. Und wir hatten da zum Glück echt ein tolles Team, das da mitgearbeitet hat. Also wirklich Studenten aus ganz Europa im Prinzip. Und ja, da haben wir uns dann so ein bisschen koordiniert und da hat jeder so seine Aufgaben natürlich, wo man sich dann auch viel abspricht in Meetings und so weiter. Aber ja, das war auch notwendig, um das dann halt auf diese Art und Weise umsetzen zu können, wie es jetzt halt geworden ist.
Also große Koordinationsaufgabe. Was bedeutet denn jetzt der Studenten-Oscar für Sie?
Ja, das ist natürlich, also klar, ne, man geht ja nicht an den Film ran und denkt sich, ach, damit gewinne ich jetzt einen Oscar. Das denkt man irgendwie gar nicht, dass das mal eine Möglichkeit ist. Deswegen ist das natürlich also total überwältigend und ja, ich meine, mit die größte Anerkennung, die man sich da wünschen kann. Also das ist natürlich, ja, unglaublich. Also klar, es muss auch immer noch ein bisschen sacken so, aber ja, ist natürlich, wir freuen uns da alle mega drüber.
Und es gibt ja immer mal wieder deutsche Gewinner bei den Studenten-Oscars, aber dann bei den Haupt-Oscars weniger. Was würden Sie sagen, was brauchen Sie, um bald einen, ich sag mal, großen Oscar zu gewinnen?
Ja gut, ich glaube, also an sich definiert da wahrscheinlich jeder Erfolg irgendwie auch anders. Ich kann da jetzt eigentlich nur für mich sprechen. Ich denke, das ist jetzt erstmal ein richtig guter Start und ich will da auf jeden Fall auch in die Richtung weitermachen und man hat da natürlich auch schon ein paar Ideen und ja, ich denke, alle, die machen das aus Leidenschaft. Da geht es ja jetzt nicht darum, jetzt irgendwie jedes Jahr einen Oscar zu gewinnen, sondern einfach wirklich das weitermachen zu können und ja, ich bin mir sicher, dass das jetzt schon echt ein guter Start war und ja, blickt da eigentlich gerade sehr euphorisch in die Zukunft, sage ich mal.
Dann wünsche ich Ihnen auch eine schöne Preisverleihung, die ja noch ansteht. Herzlichen Dank, Tobias Eckerlin.
Dankeschön.
Und nochmal herzlichen Glückwunsch nach Ludwigsburg.
Vielen Dank.
Wir bleiben beim Filmthema. Gestern Abend wurden die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Eine Wolkendecke hing über der Stadt, also weniger Schaulaufen der Stars draußen, aber im Saal dann umso mehr. Das Filmfest wurde eröffnet mit dem Film La Grazia. Das ist das neueste Werk von Paolo Sorrentino. Er hat Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben, hatte auch mit seinem Film La Grande Bellezza, die große Schönheit, einen Oscar gewonnen. Über 10 Jahre ist das schon her. Nun also der Film La Grazia, was so viel wie die Gnade bedeutet. Im Film geht es um italienische Politik und Filme über italienische Politiker hat Sorrentino schon öfter gedreht, wie über Silvio Berlusconi oder Giulio Andreotti. Welchen Zugang der Filmemacher jetzt wählt, bespreche ich mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski in Venedig. Hallo und Grüße an den Lido.
Ja, hallo und Grüße zurück vom sehr verregneten Lido. Hier geht gerade eine arge Gewitterwolke durch.
Ja, dann ist Venedig aber trotzdem noch schön, oder?
Ja, allerdings. Ja, natürlich. Es ist die charmanteste Stadt.
Welche politische Gestalt rückt Sorrentino denn in La Grazia jetzt in den Mittelpunkt?
Na, es ist eine fiktive Figur, Präsident, Staatspräsident Mariano De Santis heißt er, ein Christdemokrat, ein konservativer Jurist, Witwer, dem nur noch ein halbes Jahr Amtszeit übrig bleibt. Und es ist ein Mann, der übrigens sein ganzes Jahr lang vorsichtig war, ausgleichend, aber auch unbeweglich in seinen politischen und ethischen Haltungen, so sehr, dass man ihn immer wieder hinter seinem Rücken Stahlbeton nannte. Und nun sitzt er da im Quirinalspalast, also dem Sitz der italienischen Staatspräsidenten, und erinnert sich an seine verstorbene Frau Aurora. Er verliert sich immer mehr in Träumen und Zweifeln. Er fragt sich, was hat meine Arbeit gebracht? Worin liegt überhaupt der Sinn meines Amtes? Und dabei bricht auch immer wieder ein alter Verdacht auf, einen Schmerz, dass ihn seine geliebte Ehefrau vor vielen Jahren vielleicht betrogen hat, vielleicht sogar mit einem Kollegen aus der gleichen Partei. Und meine Kolleginnen und Kollegen hier aus der italienischen Presse, die haben diesen fiktiven Präsidenten irgendwie sofort erkannt als ein Abbild ihres aktuellen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Denn auch der ist Witwer, Christdemokrat, verfassungstreu, sehr bedächtig in seinem Amt. Aber der Regisseur Paolo Sorrentino sagte uns, es gebe zwar Anklänge an ihn, aber für ihn ist das so ein Sammelbecken unterschiedlichster Staatspräsidenten. Alles ja Staatsmänner, an die sich die Italiener immer in Zeiten der Orientierungslosigkeit klammerten. Und damit können wir auch in Deutschland was anfangen, wenn wir uns an unsere Staatspräsidenten erinnern, an die berühmte Ruckrede von Roman Herzog zum Beispiel. Auch in Polen oder Österreich spielt der Staatspräsident zwar keine mächtige Figur, aber eine moralisch integere Figur. Und der Film untersucht diese unterschiedlichen Körper so eines Staatspräsidenten, den offiziellen, aber auch den verletzlichen Privaten, und er fragt, wie viel Intelligenz, Würde, aber auch Langeweile hat denn so ein Amt?
Also eine fiktive, aber irgendwie auch symbolische Figur. Der italienische Präsident darf ja also in der Wirklichkeit, wie sein deutsches oder auch amerikanisches Pendant, Gnadengesuche unterzeichnen. La Grazia, die Gnade. Ich höre da aber raus, dass es weniger um Politik geht, um Gnadengesuche, sondern eher um seine persönliche Emotionalität.
Ja, das ist im Vordergrund. Es gibt aber eine Art Plot, und denn der Titel spielt schon auf diese Entscheidungsmacht an, denn dieser fiktive Präsident bekommt dann natürlich als letzte Aufgabe ein Gesetz erstmal vor die Nase gelegt. Dieses Gesetz soll Sterbehilfe in Italien legalisieren. Er als gläubiger Christ kann das eigentlich nicht unterschreiben. Er geht auch zum Papst, mit dem er befreundet ist, der hier übrigens, Klammer auf, bei Sorrentino ein schwarzer Papst ist, der gerne mit dem Motorrad fährt. Und unser Staatspräsident muss aber noch zwei Gnadengesuche prüfen, die noch dazukommen. Eine Frau, die ihren prügelnden Mann im Schlaf erstochen hat, und ein Mann, der seine Frau tötete, weil sie unheilbar erkrankt ist an Alzheimer. Also parallel hat dieser Präsident, obwohl er mit sich selber so beschäftigt ist, große Entscheidungen zu treffen. Und das Wort Entscheidung ist so eine Art Metapher, könnte man sagen, für den ganzen Film. Denn die Fälle nehmen schon immer mehr Raum ein. Es geht um Trauer, um Verantwortung, um Zweifel und um die Frage, ob der Wahrheitsbegriff eines Mannes, nämlich des Staatspräsidenten, Gerechtigkeit verschaffen kann, ob er noch überhaupt aktuell ist für unsere Gegenwart. Und La Grazia, fand ich, wird so zu einem sehr zärtlichen Porträt, einem auch politischen Film über einen mächtigen Mann, der lernen muss, sich selbst zu verzeihen und sich auch letztendlich auf andere zu verlassen. Und dieser Prozess, den versucht Sorrentino mit seiner unnachgleichlichen Art und Weise zu inszenieren.
Und im Film geht es aber nicht nur um politische Macht und Machtlosigkeit, sondern es ist auch eine Liebesgeschichte.
Ja, also ich glaube, das ist der schönste Zugang. Sorrentino hat seine Art von Liebesfilm gedreht, müsste man sagen. Ein Film, in dem Liebe und Sterben immer eng miteinander verknüpft sind. Diese unterschiedlichen Motive, nicht wahr? Die Gnadengesuche der Mörder. Dann natürlich das Gesetz des italienischen Parlaments, das die Sterbehilfe legalisieren möchte. Und natürlich dieser Zweifel, ob seine verstorbene Frau ihn wirklich geliebt hat oder eben betrogen hat. Also in wunderbaren Motiven zieht sich diese Frage nach Liebe und Tod durch diesen Film. Und natürlich ist das auch eine Frage, ob ein Mann wie dieser Staatspräsident sich selber vergessen kann. Es gibt da so einen schönen Moment, wo er einem seiner Lieblingspferde auch einen Gnadenschuss geben muss eigentlich. Also wieder eine Entscheidung, die er treffen muss und die er sich nicht immer traut zu treffen. Also der ganze Film versucht, diese seltsame Figur des Präsidenten zu fassen als moralische Instanz, als jemanden, den man sich herbeiwünscht, und gleichzeitig ihm eine Privatsphäre zu lassen für seine Liebe und seine Gefühle.
Ein bisschen Bilder hast du jetzt ja schon erzählt mit den Pferden. Das kann man sich bildlich vorstellen. Gestern lief ja erst der Eröffnungsfilm. Wie würdest du denn den Stil und das Visuelle beschreiben?
Ja, Sorrentino, das ist ja so ein Surrealist, der extrem immer aufs Gas tritt letztendlich in seinen Filmen. Dafür lieben ihn auch seine Fans. Das ist ein zurückgezogener Sorrentino, einer mit Handbremse, würde ich sagen. Es gibt eine schöne Szene, wo der Staatspräsident sein Pendant aus Portugal empfängt, und dieser Empfang eskaliert, weil plötzlich die Wolken aufziehen, ein Riesengewitter kommt, der rote Teppich wegfliegt und man sieht nur zwei alte Männer, alte weiße Männer, muss man sagen, im Regen nass, die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen können. Da ist der Sorrentino ganz typisch, aber dieser Film, der lebt eher von leisen Tönen, von Erinnerungen, von Melancholie. Der Hauptdarsteller Tony Servillo, der zum 7. Mal vor der Kamera steht bei Sorrentino, spielt das wirklich herausragend, wie er da eingezwängt ist in diesen großen Prunkräumen des Quirinals, verlässt alles, drückt ihn nieder, während er doch nur fliegen möchte. Er möchte einfach wieder leicht sein, als Mann, der sich das fast gar nicht mehr erlauben kann. Und am Ende ist das auch ein Metafilm, weniger Satire, wie er damals mit Berlusconi umgegangen ist, der Sorrentino, oder mit Andreotti. Hier stellt er sich die Frage, ob man das Amt des Präsidenten überhaupt sichtbar machen kann und ob da noch Menschlichkeit drinsteckt oder ob alles letztendlich von einer kalkulierenden Politik zugedeckt wird.
Zum Schluss wollte ich noch mal ganz kurz fragen, wie politisch ist es denn, dass dieser Politikfilm nun als Öffnungsfilm läuft, weil Meloni, die Regierung unter Meloni, hatte ja die Quote, was italienische Filme angeht, angehoben.
Ja, das stimmt und das muss man auch so lesen als ja, Verbeugung vor der eigenen Filmwirtschaft. Sorrentino ist natürlich auch der größte Name des italienischen Kinos, da muss man sich gar nicht dafür schämen, mit diesem Film das Festival zu eröffnen. Aber es zeigt zum einen, das italienische Kino zeigt sich in Venedig immer sehr selbstbewusst, nicht nur als Gastgeber, sondern auch als künstlerische Kraft. Es gibt 4 Wettbewerbsfilme, in allen Nebenreihen sieht man Produktionen, queere Dramen, HBO-produzierte Serien, Biopics und soziokulturelle Dokumentationen. Also es ist auch schon ein Festival des italienischen Films und das natürlich auch verpflichtend, weil so viel Geld, wie in das italienische Kino fließt, wird auch das Festival unter Druck gesetzt, diese Filme zeigen zu müssen, auch wenn sie nicht alle gut sind. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber natürlich ist mit einem italienischen Film anzufangen immer ein Statement und in dem Fall natürlich auch eine Verbeugung vor der eigenen Filmwirtschaft.
Mit La Grazia, dem neuen Film, gestern bei den Filmfestspielen in Venedig. Vielen Dank, Patrick Wilinski, nach Venedig.
Sehr gerne.
Und die Filmfestspiele gehen dort noch bis zum 6. September.
Funky Places, kreative Szeneorte auf der ganzen Welt.
Mit unserer Reihe Funky Places schauen wir auf besondere Orte, widerspenstige Orte, eben Funky Places, wo Popkultur gemacht wird, neue Stars gemacht werden und auch alte wiederentdeckt werden. Auch vielleicht Orte, an denen man es zunächst nicht vermutet. Heute sind wir in London, da vermutet man es eigentlich. Aber die Londoner Musiklokalszene war einmal der Nabel der europäischen Popwelt, aber ja, hat in den letzten Jahrzehnten deutlich an Wichtigkeit verloren. Woran liegt das? Ja, da war einmal der isolierende Aspekt des Brexit, dann die wachsende Eigenständigkeit lokaler Szenen außerhalb Großbritanniens, vor allem aber auch die zunehmende Gentrifizierung der britischen Metropole. Dank deutlich gestiegener Betriebskosten und auch Lärmbeschwerden der Nachbarn mussten immer mehr kleine Musikschuppen schließen. Doch es gibt beharrliche Ausnahmen, Funky Places, die immer noch überleben. Dazu gehört ein unbeugsamer kleiner Musikpub namens The Betsy Trotwood, empfohlen und besucht von unserem London-Korrespondenten Robert Rotifer.
Im zentralen Londoner Stadtteil Clerkenwell, genau an dem Punkt, wo eine Bahnlinie im Untergrund verschwindet, steht wie der einsame Eckzahn auf dem Unterkiefer eines alten Mannes ein windschiefes viktorianisches Gebäude. Der Pub The Betsy Trotwood, benannt nach einer Figur aus Charles Dickens' Roman David Copperfield oder einfach Das Betsy, wie die Stammgäste dazu sagen. Aber so essentiell englisch das alles anmutet, hinter der Theke treffen wir dennoch einen Deutschen, den ursprünglich aus dem hessischen Wetzlar stammenden Patrick Raller.
Ich bin der Manager, ich bin für alles verantwortlich, Gigs buchen, hinter der Theke, reparieren von Sachen, alles Mögliche.
Raller ist, wie fast jeder hier, eigentlich Musiker. Er spielt in der Liveband der Indie-Legende Edwin Collins, ist aber auch mit seiner eigenen psychedelischen Country-Rock-Formation The Hanging Stars unzählige Male im Betsy aufgetreten. Der kleine Pub mit 2 Bühnen auf 3 Stockwerken, mit einem Fassungsraum von jeweils etwa 50 Leuten, ist überhaupt ein geschichtsträchtiger Schauplatz.
Also wenn wir ganz von früh anfangen, wir hatten Bands wie Coldplay, Mumford & Sons, Keen wurden hier entdeckt im Betsy.
Den typischen Sound des Betsy der 2020er könnte man als erwachsenen Indie oder Folk bezeichnen. Zu den Lokalmatadorinnen zählen Singer-Songwriterinnen wie Bridget St. John oder Emma Tricker, aber auch eine ältere Dame, die mit zum Stammpublikum des Pubs gehört.
84 Jahre alte Kanadierin Bonnie Dobson, sie hat so einen super Hit geschrieben in den 60ern, Morning Dew. Take me for a walk in the morning dew. Die ist eben 69 nach London gezogen und hat aufgehört, Musik zu machen. In 2007 hat Jarvis Cocker sie gefunden. The Lost Lady of Folk. Unter dem spielt sie auch wieder Musik und hat oft hier im Betsy gespielt über die letzten Jahre. Und ich habe sie da kennengelernt. Sie ist ein Fan von meiner Band, den Hanging Stars, und dann ist eins zum anderen gekommen und dann haben wir eine Platte gemacht. Ne?
Last night I
dreamt of Canada. Bonnie Dobsons Zusammenarbeit mit den Hanging Stars ist ein klassisches Beispiel für die integrative Rolle des Betsy als altmodisch analoger Ort des Zusammentreffens.
Sie ist eine organische Szene in Betsy. Fast wie so eine Familie, würde ich sagen. Also für mich selber auch, aber auch für viele andere Menschen.
Am Tag unseres Besuchs kommt gerade wieder Musik von unten aus dem Bauch des Betsy.
Es guckt gerade eine Band unten im Keller, ja, der Joana Serrat aus Katalonien, aus Spanien, ist gerade nach London gezogen und die probt jetzt eben hier unten im Keller.
In der profitorientierten Konzertwelt dieser Stadt ist es alles andere als üblich, dass befreundete Bands Teile der Geschäftsfläche zum Proben verwenden dürfen, aber das Betsy hat eben andere Prioritäten, denn sein Wirt und Pächter Richard Cobbing, von allen nur Raz genannt, hat den Pub, den er führt, einst selbst als Konzertbesucher kennengelernt.
Well, it was music that brought me here, really. I've now been here at the Betsy Trouble for 19 years for my troubles.
Es war die Musik, sagt Raz, die ihn vor 19 Jahren hierher brachte.
I was a skier, freestyle-Skispringen.
Ich war ein Freestyle-Skispringer damals in den 90ern. Dann war ich eine Zeit lang im Fernsehen tätig. Aber das englische Real Ale, der britische Pub und Musik, die führten mich an die Tür des Betsy Trotwood. Und hier bin ich immer noch.
Raz wohnt im obersten Stock des Gebäudes mit seinen zwei Teenager-Söhnen. Angesichts der hohen Gebühren und Steuern kämpft er mit seinem Lokal, trotz voller Auslastung, ständig ums Überleben.
Wir veranstalten bis zu 400 Konzerte im Jahr. Die Leute fragen, wie macht ihr das? Nun, wir haben drei Stockwerke, also passieren da oft zwei Dinge zugleich. Folkmusik im Obergeschoss und Punk im Keller.
Von kommerziellen Ketten dominierten London ist ein unabhängiger Musikpub wie das Betsy Trotwood heute ein Anachronismus. Aber gerade sein Status als eines der letzten Überbleibsel einer versunkenen Welt macht das Lokal so wertvoll. Solange das Betsy lebt, ist auch die Londoner Live-Szene immerhin noch nicht ganz tot.
The Betsy Trotwood, Bar und Musikkeller in London. Robert Rothifer war für uns da und ich habe mal auf deren Website geschaut. Das nächste Konzert findet da morgen statt. Und zwar tritt dort die New Yorker Komikerin Diane Forrest auf. Und im Beitrag war ja die Rede von der 84-jährigen Sängerin. Sie hier ist 91 Jahre alt. Ein Festival ohne Tageslicht, in alten Industriehallen, ohne Wände, Räume, dafür mit Sick-Events fürs Auge und die Ohren. Das ist das Berlin Atonal Festival im ehemaligen Heizkraftwerk, jetzt nur noch Kraftwerk genannt, in Berlin. Einen Ort voller Beton- und Industriescham, ein riesiger Raum mit einzigartiger Akustik und Atmosphäre. Und das Ganze ist atonal genannt, wobei so atonal ist es nicht immer. Mal geht es dort um audiovisuelle Kunstwerke, mal um Sounds, mal um neue Musik, aber immer experimentell und avantgardistisch. Gibt es seit 1982 das Festival, dann gab es eine kleine Pause und ab 2013 wurde es wieder zum Leben erweckt. Die beiden Kuratoren, Laurens von Oswald und Harry Glass, zeigen dort experimentelle und meist elektronische Musik. Gestern ist Berlin Atonal eröffnet worden. Mein Kollege Martin Böttcher war da und nimmt uns jetzt mit durch die Eröffnungsnacht.
Mittwochabend, es ist kurz nach 7:30, erklingen die ersten Töne. In der dunklen Halle erwartet die hereinströmenden Atonal-Besucher eine Klanginstallation von Bill Kuliges und Niklas Bildstein-Saar. Der Sound kommt von drei übergroßen Plexiglas-Lautsprechern, dazu blendend helles Licht und Trockennebel. Science-Fiction-Vibes stellen sich ein oder doch nur die Erinnerung an eine Techno-Club-Nacht?
Ich sage immer, das ist ein Musikfestival, das sich die Kunst annähert und auch Musik als Kunstform in Fokus setzt. Es handelt sich dadurch hauptsächlich um experimentelle Musik, sehr stark angelehnt an elektronische Musik auch, aber nicht explizit. Es ist in dem Sinne auch ein offenes Format für verschiedenste Arten von Experimenten.
Laurenz von Oswald hat das Atonal vor 12 Jahren neu ins Leben gerufen. Als Festivalleiter weiß er, der eigentliche Star ist das Gebäude, in dem diese verschiedenen Arten von Experimenten stattfinden. Die Künstlerinnen und Künstler brauchen diesen speziellen Ort, um leuchten zu können. Und der Ort braucht die Musik und visuellen Elemente, um zu zeigen, was alles möglich ist. Man sitzt jetzt zum Beispiel auch im Kraftwerk, an Dutzenden von kleinen Tischen, auf denen schummrige Lämpchen brennen, und schaut sich das Trio Ghosted an. Kontrabass, Schlagzeug, blaues Licht und dichter Dunst. Und dann bricht die Elektronik in die intime Baratmosphäre ein. Vorgeplänkel, denn auch wenn es beim Atonal keine Headliner gibt, gibt es eine Hauptbühne. Hier spielen die Großen. Den Anfang macht um kurz vor 9:30 Carmen Villen. Schleppend, monoton und großartig beginnt ihre Performance. Eine Querflöte setzt ein, peitschenartige Klänge kommen und gehen. Besser, das kann man hier schon verraten, wird's heute nicht. Nach Carmen Villen, nach kurzer Umbaupause, stehen die 6 Frauen von Nyx auf der Hauptbühne. Ein erster Schreck. Nicht, weil es schon 10:30 ist, sondern weil das experimentelle Vokalensemble Nyx esoterisch rüberkommt. Als auch noch eine Geige erklingt, muss das Kontrastprogramm her. Ab ins Ohm. Ein kleiner Club, der ebenfalls zum Kraftwerkbau gehört. Hier performt parallel zu Nyx, ganz ohne Kitschgefühl, der in Berlin lebende Lamp K305. Extreme Musik, auch das ist das Atonal. Das Publikum ist entsprechend gemischt. Clubgänger und Kunstinteressierte, Medienmenschen und selbst Musikmachende, Junge und Alte. Verbindendes Element, die Mode. Schwarz überwiegt in all seinen Schattierungen.
Es gibt kein Dresscode in der Art. Das fordern wir nicht von den Leuten oder es wird auch keine Türkontrolle gemacht. Das ist vielleicht dann eher ein Zufall oder wie sich dann auch gewisse Menschen zu einer Szene oder zu einer Bewegung dann auch finden. Aber jeder darf anziehen oder tragen, was er will.
Noch einmal zur Hauptbühne. Jetzt geben Sonic Youth-Legende Lee Ronaldo, der schwedische Produzent Peter Mannerfeld und der israelische Gitarrist Jonathan Gatt ihr Bestes, entlocken ihren Gitarren gewohnt ungewöhnliche Sounds, um dann doch einen ganz herkömmlichen Cowboy-Klassiker zu covern.
Ich sage immer, wir schreiben tägliche Partituren. Jeder Mensch wird in dieser Kathedrale, dem Heizkraftwerk, auch eine gewisse eigene Reise finden. Und das ist auch Teil von dieser Überlegung. Aber es ist schon eine sehr durchdachte Sequenz, auf jeden Fall.
Eine letzte Attraktion wartet, gut sequenziert, noch auf der Hauptbühne. Bendik Giske und Sam Barker. Saxophon trifft auf elektronische Klänge. 80er-Feelings. Das Publikum findet super, danach verlagert sich das Atonal in die angeschlossenen Clubs Tresor, Globus und Ohm. Menschen, die Radiobeiträge über das Atonal machen müssen, gehen lieber nach Hause. Es ist bald 9:30.
Martin Böttcher war bis gestern Nacht auf dem Berlin Atonal Festival, aber er und sie haben noch Gelegenheit, sich eine komplette Nacht mal um die Ohren zu schlagen, mehrere sogar. Das Festival geht noch bis einschließlich Sonntag. Es gibt noch einige Restkarten an der Abendkasse. Tickets kosten 65 € pro Festivaltag.